Flurfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Mit Eckart Dietzemann und mir, Florian Rubens.
Wir hören uns endlich wieder im Flurfunk-Podcast. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt sind wir wieder da und ich bin froh und glücklich, dass auch Eckart Dietzemann wieder mit dabei ist. Hallo Eckart.
Hallo Florian, schön, dass du wieder fit bist.
Ja, vielen Dank. Ja, Florian Ruben ist mein Name, das sei nochmal dazu gesagt, Redakteur und Moderator, und freue mich sehr, dass wir endlich wieder einen Flurfunk aufnehmen dürfen. Diesmal mit einem besonderen Gast. Es ist der, darf man eigentlich noch neue Bürgermeister sagen, relativ neu, Tristan Fit ist bei uns.
Ich glaube schon, dass man das noch neu sagen darf. Bis zu einem Jahr geht das noch. Hallo erstmal, ganz lieben Dank.
Hallo. Das ist direkt hier, wo ich mit der Tür ins Haus falle. Wir kennen uns schon was länger, deswegen bleiben wir beim Du. Und das ist auch okay so. Ich respektiere natürlich trotzdem das Amt.
Das ist völlig okay. Ich fände es jetzt komisch, wenn wir uns nicht mehr duzen würden, nur weil ich jetzt irgendwie in einer Funktion hier bin. Aber es passiert häufiger, dass Leute jetzt fragen, darf ich dich noch duzen? Ja. Und ich sage eigentlich immer ja.
Dann wollen wir auch bei dir mit so ein paar persönlichen Fragen einsteigen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Die erste Frage ist, dass ich bei dir beobachte, dass du ja immer sehr schick gekleidet bist. Du bist eigentlich immer viel mit dem Anzug unterwegs. Heute ist das Jackett aus, bedingt wahrscheinlich die Temperaturen. Wir haben jetzt den 6. Juli, kommt wahrscheinlich jetzt ein bisschen später raus die Folge. Und deswegen meine Frage, wie viele Anzüge hast du eigentlich im Schrank?
Gute Frage, ich habe gar nicht gezählt. Also ich finde, ich bin meistens eher locker unterwegs, in Anführungsstrichen locker im Vergleich zur normalen Bevölkerung, wahrscheinlich schon ein bisschen overdressed. Ich habe meistens so eine Chino an, ein weißes Hemd und dann irgendwie so Lederschuh. Das ist immer so das Basic-Outfit, damit fahre ich immer ganz gut. Und Anzüge würde ich sagen, 9 oder 10.
Sind welche dazugekommen seit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte, das kann man ja so offen sagen, vor meinem Amtsantritt hatte ich, glaube ich, 3. Und danach habe ich nochmal aufgestockt, weil ich gemerkt habe, also andere Farben wären schon mal gut jetzt, wenn man jeden Tag Anzug trägt oder häufig zumindest. Und dann gibt es auch Anzüge, die sind eher für den Alltag, manche sind eher für repräsentative Geschichten. Das unterscheidet sich dann, ja.
Was war denn dein letzter Impulskauf? Wahrscheinlich kein Anzug.
Jetzt überlege ich gerade, der letzte Impulskauf war ein Ventilator einer bekannten Marke, die keine Ventilatoren drin haben, weil ich irgendwie sehr geschwitzt habe und dachte so, jetzt will ich hier einen vernünftigen Ventilator drin stehen haben. Den habe ich für zu Hause bestellt und das war aber nicht so ganz durchdacht, gebe ich zu.
Antizyklisch kaufen, sagt man ja eigentlich, ne?
Ja, habe ich nicht geschafft.
Gibt's ein Ritual, mit dem dein Tag eigentlich immer startet oder hast du sowas eher nicht?
Doch, Kaffee trinken und dann kurz Mails abarbeiten. Dann muss ich mit dem Hund raus und das ist so der klassische Morgen, ja. Bin jeden Morgen um so 6.30 Uhr stehe ich auf und dann trinke ich eigentlich jeden Morgen Kaffee mit meiner Partnerin im Bett. Und dann dalle ich nebenbei am Handy, mache die E-Mails schon mal, weil ich irgendwie entspannter bin, wenn ich weiß, welche E-Mails schon da sind.
Siebträger, French Press oder klassische Filtermaschine?
Habe ich heute noch drüber gesprochen, weil ich war bei der ADAC Luftrettung und die Kollegen haben eine sehr schöne Siebträgermaschine. Also die sind richtige Kaffeeexperten. Mir wird das zu lange dauern. Ich bin ja ein sehr ungeduldiger Mensch und ich habe einen Vollautomaten von, ich weiß gar nicht, irgendwie DeLonghi oder so, wo ich mir dachte, der ist schnell. Da kriege ich schnell den Kaffee rausgezogen. Damit fahre ich gut.
Ja, ich könnte euch jetzt hier so eine Siebträgerabhandlung machen.
Ja, das
hat mich da reingefuchst.
Bist du ein Siebträger-Typ?
Ja, ist so ein bisschen Midlife-Crisis-Ding, ne?
Davon habe ich auch gehört, dass das mit Midlife-Crisis sind.
Ich habe dafür das Rennrad.
Hey, nur das E-Bike.
Ja, also Klassiker war immer, als ich Münster studiert habe, die Leute haben eine Siebträgermaschine und ein Rennrad angeschafft. Bei mir hat es nur fürs Rennrad gereicht.
Du hast gerade eben schon gesagt, was du so checkst. Das heißt, die erste App, die du morgens aufmachst, ist die Mail-App, oder?
Boxer, genau. Boxer am Diensthandy.
Boxer.
Die Kolleginnen und Kollegen werden es kennen.
Ja, ich, bei mir sind immer so Fragezeichen, wenn da so Verwaltungsgeschichten kommen, dann muss ich nochmal nachhaken. Boxer heißt euer Mailprogramm.
Mhm.
Das ist besonders sicher.
Auf den Diensthandys, genau. Ja, das kann alles, was die klassische, gewohnte Microsoft-Anwendung auch kann. Allerdings haben wir diese hier auf den Diensthandys und da ist auch der Kalender dann drin, dann kann man sich Termine schon angucken, Kontakte und so weiter.
Mhm. Gibt's was dich in deinem Alltag zuverlässig zum Lachen bringt? Hast du da irgendwas, irgendwelche Reels, folgst du irgendwem?
Ja, ich habe so eine Instagram-Gruppe mit Freunden. Ich glaube, das darf man so sagen, das ist sind die Algorithmus irgendwas, ich weiß gar nicht, Algorithmus-Boys oder so, ich weiß es nicht mehr. Also und da werden die sich die ganze Zeit irgendwie Reels und Memes zugeschickt und es ist immer gut, wenn man noch Leute hat, die nicht in hochoffiziellen Ämtern sind, weil die haben dann noch mehr Freiheit, da irgendwie auch Material reinzuliefern. Und manchmal, wenn ich so im Auto sitze und irgendwie so ein paar Akten mache, dann schaue ich schon mal rein, dann habe ich mein Freundenprogramm abgearbeitet für den Tag.
Ein wenig zum Aufmuntern.
Genau.
Dann lass uns mal in der Zeit ein bisschen zurückgehen. Und zwar zum 28. September 2025. Das Datum hast du auf dem Schirm?
Ja, da hat sich kaum was verändert in meinem Leben.
Das war der Tag der Stichwahl, wo es dann zu einem knappen Sieg für dich gereicht hat in der Bürgermeisterwahl. Gab es diesen Moment, wo du dachtest, okay, jetzt bin ich wirklich Bürgermeister? Oder war das für dich an dem Abend schon klar?
Also an dem Abend stand ich völlig neben mir. Das kann man, glaube ich, ehrlich mal so sagen. Ich wusste auch gar nicht, mit welchem Gefühl ich da zu diesem Wahlabend fahren sollte. Weil ich habe gemerkt, irgendwie war die Stimmung in der Bevölkerung gut. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist hier wirklich 50-50. 50-50. Die Hälfte der Leute ist super positiv, auf dich zu sprechen. Die andere Hälfte sagt, sie sind zu jung oder in 5 Jahren. Mit dem Gefühl bin ich auch dahin gefahren und ich habe mich irgendwie auf beide Szenarien vorbereitet. Irgendwie war ich geistig darauf vorbereitet, Herrn Moos zu gratulieren. Ich war aber auch darauf vorbereitet, irgendwie so innerlich zu sagen, ich muss nicht gratulieren. Aber was kommt, konnte ich nicht sagen. Und als dann diese Balken immer mehr in meine Richtung gingen, das war ja am Anfang schon so, dass man sagt, das war eine Tendenz für mich da, habe ich schon so, okay, da habe ich dem Braten nicht getraut, weil ich ja wusste, die letzten 5 Wahlkreise sind klassische Briefwahlkreise, ist eher eine konservativere Wählerschaft. Da wusste ich, da kann sich nochmal drehen und das war dann auch das Gefühl. Aber an dem Abend selber stand ich neben mir und habe das nicht so richtig realisiert.
Ja.
Das war, ich war so unter Adrenalin und Strom, der WDR wollte die ganze Zeit was von mir, alle wollten was von mir. Das war eine sozial total angespannte Situation, weil man gar nicht weiß, wie man jetzt mit allen möglichen Menschen da umgeht. Auf der einen Seite des Raumes ist es Riesenfreude, auf der anderen Seite des Raumes ist es Riesentrauer. Ich habe das 3 Tage später realisiert. Und dann habe ich mich das erstmal so richtig gefreut.
Und wie war die Zeit dann so bis jetzt für dich? Also kannst du das irgendwie zusammenfassen?
Super schön, arbeitsreich und völlig anders als das, was ich vorher gemacht habe. Aber mir macht das unglaublich viel Freude. Ich mache das unglaublich gerne. Einfach, weil ich deutlich mehr mit Menschen zu tun habe als vorher. Mir macht das Spaß. Also mit den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, das ist immer super freundlich. Die sind hilfsbereit, die sind engagiert. Ich habe ein super Büro, BM, was auch immer natürlich jeden Tag um mich herum ist. Und die Menschen in der Stadt sind halt unglaublich freundlich. Und wenn man immer sagt, so ganz viele Leute kommen auf mich zu und sagen, also sie werden bestimmt viel beleidigt. Ich kann das in Siegen nicht widerspiegeln. Diese allgemein schlechte Stimmung in Deutschland, wo man sagt, Politikerinnen und Politiker werden böse angegangen, das empfinde ich gar nicht. Ich wurde in meiner ganzen Amtszeit, seitdem ich im Amt bin, nicht einmal in irgendeiner Form beleidigt. Klar gibt es mal irgendwie einen kritischen Kommentar auf einer Social-Media-Seite oder so. Aber ich kann nicht sagen, dass ich irgendwelchen Anforderungen ausgesetzt bin. Und dann der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, der ist super schön. Und auch Leute, die mich nicht gewählt haben, sind sehr respektvoll, sehr wertschätzend. Und das schätze ich gerade sehr an der Siegener Bevölkerung.
Das glaube ich. Das ist viel wert.
Total.
Wie ist das denn, wenn du jetzt mit Blick in die Verwaltung, gab es da irgendwas, wo du sagst, das hat mich überrascht, als du von außen sich denn in Sicht bist?
Ja, jein. Also natürlich, man weiß nie genau, was kommt. Das ist so, man weiß ungefähr, wie so ein Bürgermeisteramt strukturiert ist. Man hat irgendwie juristische Strukturen im Kopf. Man weiß ungefähr, was so juristisch kommt. Wie dann so eine Verwaltung aber so von der Feinfühligkeit, von der Stimmung so ist, wie die Dynamik mit dem Menschen ist. Das ist was, das konnte ich ja gar nicht einschätzen. Ich bin ja kein Verwaltungsmensch vorher gewesen. Ich kam da nicht her. Und diese verwaltungsinternen Dynamiken mit Menschen, mit den Kolleginnen und Kollegen. Das war was, das hat mich nicht überrascht, aber das war was, das kann man von außen gar nicht greifen. Wie feinfühlig die sind, was für eine Stimmungsbarometer da so herrscht, das kriegt man als Außenstehender nicht spitz.
Eckart, ich frag dich jetzt einfach auch mal, wie ist das denn so, wenn da so ein neuer Bürgermeister kommt? Innerhalb der Verwaltung guckt man doch erstmal, was ist das für einer? Ist das so ein Abtasten? Wie ist der drauf? Kannst ganz frei reden.
Ja, klar, wir sind ja unter uns. Das mache ich gerne. Ja, das ist in der Verwaltung nicht anders als in irgendeiner anderen Organisation. Letzten Endes ist es eine sehr exponierte Position, von der aus auch viel Entscheidungsmöglichkeit ausgeht und natürlich sind das gemischte Gefühle. Ne? Auf der einen Seite wissen wir haben klar definierte Aufgaben, klar definierte Prozesse und die laufen erstmal weiter, unabhängig davon, wer jetzt Bürgermeister ist. Gleichwohl wissen wir, dass der Bürgermeister natürlich auch mit Einfluss aufs politische Feld hat und dort Dinge entschieden werden, die sehr wohl Einfluss darauf haben, was wir tun, in welchem Umfang wir das tun, in welcher Geschwindigkeit etc. pp. Und von daher ist es so gemischt. Auf der einen Seite ist es Business as usual. Wir machen weiter, weil wir sind letzten Endes den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt verpflichtet mit allen Dienstleistungen, die wir anbieten. Und auf der anderen Seite guckt man sich natürlich den Menschen und im Amt dann an und schaut mal, wie der agiert und versucht natürlich auch gleichzeitig zu beraten. Sie haben es gesagt, Sie sind sozusagen nicht ganz fachfremd, aber zumindest als Quereinsteigender, kann man sagen, in die Organisation reingekommen. Ja, die Vielfältigkeit der Aufgaben, die hier passiert, die braucht einfach einen engen Austausch. Und da ist die Rolle der Kolleginnen und Kollegen eben neben dem Ausführen der Tätigkeiten eben auch immer das Beratende. Die Fachleute für Bauwesen sitzen eben bei uns in der entsprechenden Abteilung und dann ist es so ein Geben und Nehmen, würde ich sagen.
Das ist dann vielleicht noch eine Frage, die so ein bisschen persönlicher ist. Gibt es irgendwas, was du vielleicht auch an dem Leben davor vermisst? Kannst du irgendwas vielleicht nicht mehr so frei machen? Kannst dich jetzt nicht in der Oberstadt hier hemmungslos besaufen wahrscheinlich.
Das wird wohl jetzt nicht mehr gehen. Ich bin deutlich stärker natürlich in dieser Rolle von, ich trage Verantwortung und den Bürgerinnen und Bürgern ist die Verantwortungsrolle auch wichtig, wenn man privat unterwegs ist.
Man hat jetzt auch nichts unterstellen.
Nein, aber das sind so die ersten Dinge, wo man als junger Mensch und als Mensch, der auf einmal in die Öffentlichkeit tritt, auch dran denkt, dass man sagt, nee, hier jetzt an der Theke 4 Bier zu viel, das ist nichts mehr, was man unbedingt tun sollte. Man muss immer im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern auch noch geistig ansprechbar und präsent sein. Und man darf ja trotzdem Privatleben haben, aber das muss man, glaube ich, schon immer wieder verinnerlichen, dass der Bürgermeister auch im Privaten immer Vorbildrolle hat, immer ansprechbar sein muss und deswegen muss man damit leben. Und ich gehe, glaube ich, nicht mehr durch die Stadt, ohne jemals angesprochen zu werden. Also vorher bin ich durch die Stadt und dann war es okay, bin ich durch die Stadt gelaufen, ich kannte keinen Mensch oder sehr wenige. Du brauchst
jetzt auch länger wahrscheinlich.
Ich brauche jetzt deutlich länger, weil es halt wirklich extrem viel an Ansprachen gibt, jetzt auch durch die Kommunalwahl und das knappe Ergebnis war das nochmal sehr präsent bei vielen. Da bin ich auch immer wieder erstaunt, wie viele Leute Bilder machen wollen und wie viele Leute einen ansprechen. Das hätte ich so aber auch nicht vermutet, dass es so stark ist in der Frequenz.
Ist da dein Alter auch ein Thema? Also ist ja offensichtlich, dass du, glaube ich, irgendwie der jüngste Großstadtbürgermeister bist.
Also ich glaube, es kommt drauf an. In der Verwaltung habe ich das Gefühl nicht mehr, dass das Alter ein Thema ist. Das nehme ich gar nicht wahr. In der Bevölkerung ist es für die jungen Leute ein Thema. Ich habe das Gefühl, die sprechen mich gerade häufiger an und die Schwelle, mich anzusprechen, ist geringer. Also die Hürde, weil man sich denkt, das Gefühl habe ich nicht mehr. Das Gefühl hatte ich, wenn man da offen drüber spricht, am Anfang. Im Oktober war meinem Empfinden nach die Situation so, dass alle ganz kritisch drauf geschaut haben und die eine Seite hat gesagt, endlich neuer Wind und die andere Seite hat gesagt, um Gottes Willen, wie kann man einem 28-Jährigen dieses Amt anvertrauen? Das waren die realistischen beiden Pole und bei den Leuten, die Angst hatten, herrschte so ein bisschen das blanke Entsetzen, wenn man sagte, hoffentlich schafft er das, hoffentlich kriegt er das hin. Ich habe das aber schon mal erzählt, auch öffentlich, dass mit der ersten Ratssitzung die Leute wie ausgetauscht waren. Mit der ersten Ratssitzung, wie die abgelaufen ist, waren die wie ausgetauscht. Danach hatte ich nie wieder das Gefühl, strampeln zu müssen. Davor war das so eine paar Tage Testphase, auch im Büro Bürgermeister. Aber auch das Büro Bürgermeister hat ja mitbekommen, wie man so agiert, wie man so als Mensch ist. Und ich habe nicht den Eindruck, dass ich es jetzt noch immer wieder strampelnd beweisen müsste, sondern dass die Leute mich so nehmen, wie ich bin in der Funktion, die man hat. Und ich gehe mit den Leuten respektvoll um, ich nehme die ernst und so begegnen mir die Kolleginnen und Kollegen auch.
Christian, ich habe ein bisschen was Überraschendes für dich vorbereitet. Wir machen jetzt ein Blind Ranking. Sagt dir das was?
Ungefähr. Also dann kommen so Kartoffeln auf die 10 oder so, ne?
Ja. Ganz genau. Und wir machen das mit Orte in Siegen.
Oh, oh, das jetzt kann ich mich nur in die Nässe hinsetzen, wirklich.
Ja, gerne aber auch dann erklären, warum du was willst. Wir fangen an mit Panzerwiese.
1 bis 10 auch.
1 bis 5.
Ach, das ist gemein. Ich überlege jetzt, was noch kommen könnte. Deswegen muss ich noch Luft nach oben lassen. Hätte ich gesagt 4. Bin ich auch nicht so extrem häufig.
Weiter geht's mit dem oberen Schloss.
Ist oberes Schloss gleich auch Schlosspark?
Würde ich mit dazu zählen.
Dann wäre es für mich wahrscheinlich 1, ja.
Okay, oberes Schloss auf die 1. Weiter geht's mit dem Siegufer.
3.
Die 3 für das Siegufer. Die Nikolaikirche bzw. der Kornmarkt.
Jetzt ist tückisch, weil jetzt habe ich nur noch 5 und 2 frei. Ich bin gespannt, was kommt. Ich poker jetzt einfach ein bisschen und sage 5, weil erstens bin ich da jeden Tag. Es ist auch eine schöne Umgebung, aber ich habe so das Gefühl, es könnte noch was kommen, was auf die 2 eher passt.
Ja, die Unterführung am ZOB.
Wow. Wow. Das, ich hätte doch vielleicht den Kornmarkt auf die 2 setzen sollen. Ja, gut. Das ist, die Unterführung wäre jetzt, hätte passend auf der 5 gelegen. Einer der weniger schönen Orte in Siegen. Ist jetzt auch nicht mein Lieblingsaufenthaltsort.
Ja, irgendwas musste ja kommen.
Ja, das, ich habe es mir schon gedacht. Also, ja,
du hast es gespürt. Dann sprechen wir mal weiter darüber, wie du vielleicht auch in den Monaten jetzt die Stadtverwaltung kennengelernt hast. Die meisten kommen in Kontakt, wenn sie sich einen neuen Ausweis machen wollen, vielleicht dann, wenn sie ihre Grundsteuer überweisen, wie auch immer. Aber ich glaube, nicht jeder hat so ein Bild von der Stadtverwaltung. Wie ist das bei dir so abgelaufen? Hast du in die Bereiche reingeschnuppert, nochmal einzeln? Bist du eben mal mitgelaufen oder wie hast du die Kollegen kennengelernt?
Dieses Mitlaufen, das war in dem ganzen Taktung ehrlicherweise so gut wie gar nicht möglich. Also es war ein unglaublicher Termindruck die ersten 6, 7 Monate. Das war unglaublich. Also ich war mit Sicherheit mit 16, 17 Stunden am Tag gut beschäftigt. Das hat ganz schön gezehrt. Kennengelernt hat man das ehrlicherweise so durch die klassische Arbeit, die einfach gelaufen ist. Also wurde ja vorhin schon angesprochen, man hat auf einmal eine straßenverkehrsrechtliche Frage. Dann gucke ich da als Bürger drauf und auch als Politiker und best case noch als Jurist, weil man irgendwie im StVG mal was gelesen hat. Man hat aber keine detaillierten Einblicke in die genaue Situation. Man braucht Hintergründe und da holt man sich dann die Info bei der Straßenverkehrsbehörde, spricht mit denen darüber, was ist denn los, was sind die Planungen dahinter. Und so hat man die Fachbereiche vor allen Dingen kennengelernt. Wo ich am meisten dann noch Kontakt hatte, war, wenn ich durch die Rathäuser gelaufen bin. Ich bin ja immer noch an der großen Rathaustour dran. 2 von 3 habe ich hinter mir. Da habe ich die Kolleginnen und Kollegen dann auch mal direkt bei ihrer Arbeit gesehen. Ne? Wohngeldstelle und so weiter, wo ich dann einfach durchgelaufen bin, gesehen habe, wie arbeiten die denn da oder ASD. Also da habe ich die dann konkret gesehen auch, wie sie arbeiten und was ich gemacht habe, gerade am Anfang war, ich habe mir einfach Akten geben lassen, aus Szenario oder halt auch physisch, weil ich gesagt habe, ich will mal wissen, was da passiert. Gar nicht, weil ich die Kolleginnen und Kollegen da jetzt irgendwie prüfen wollte, sondern weil ich wissen wollte, wie sieht das hier aus, der Fall, wie arbeiten die denn, was ist deren Struktur? Und das habe ich mir schon mal dann geben lassen. Also gerade wenn Beschwerden kamen von Bürgerinnen und Bürgern, wollte ich einfach mal nachvollziehen, wie eigentlich da die Verwaltungsarbeit ist und dann konnte man sich auch mal einen Einblick verschaffen, ist das jetzt vernünftig dokumentiert? Meistens war es das. Da kriege ich mal ein gutes Gespür für.
Kann ich mal reingrätschen? Ich weiß nicht, wie Sie das empfunden haben. Ich finde das immer großartig, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, genau über solche Fälle, weil ich dann immer das Gefühl habe, wenn der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin dann plötzlich in der Situation ist, das fachlich zu erklären, was er oder sie geprüft geprüft hat oder entwickelt hat, dann spüre ich oft so ein Aufblühen und ne, die Leute reden dann ganz begeistert darüber, was sie eigentlich seit Wochen machen oder seit Monaten. Ist Ihnen das auch begegnet?
Immer wieder. Ich habe immer ganz viele Menschen kennengelernt, die dann auf einmal sehr branden für ihre Thematik. Das stimmt, das kann ich wohl auch so sagen. Es gibt dann Felder, wo das eher passiert und es gibt Felder, wo das jetzt nicht passiert. Wir hatten auch immer mal wieder, die Ausländerbehörde ist jetzt zum Kreis Siegen-Wittgenstein gegangen in der Fusion. Ausländerrechtliche Streitigkeiten, wenn man sagte, ich habe da eine Duldung nicht bekommen. Da ist jetzt, wenn der Fall vielleicht das 10. Mal auftaucht, weniger Begeisterung gewesen. Aber wenn Sie mit jemandem sprechen von der Straßenverkehrsbehörde oder vom Bauhof oder gerade auch aus dem Geschäftsbereich 5 im sozialen Bereich, wenn da Menschen hinterstehen hinter diesen ganzen Themen, da blühen die schon sehr auf und haben ein großes Engagement, was man dann auch spürt, ne? So ein Feuer dahinter. Und auch bei der IT habe ich es auch manchmal gemerkt, bei Kolleginnen und Kollegen, die mir dann irgendwie was erklärt haben, in Najo bei der Einführung ganz engagiert mir erklärt haben, was man jetzt alles machen kann und so weiter und so fort.
Najo?
Das ist ein Aktenverwaltungssystem.
Dokumentenmanagementsystem, genau. Ja, digitales Dokumentenmanagementsystem.
Okay. Gab es einen Bereich, wo du gedacht hast, das hätte ich mir komplett anders vorgestellt?
Wahrscheinlich hätte ich mir viele Bereiche anders vorgestellt, weil mir auch die konkreten Arbeitsprozesse aus der Stadtverwaltung Siegen einfach nicht bekannt sein konnten in jedem Detail. Jede Stadtverwaltung ist auch anders. Die Stadtverwaltung, in die man vielleicht mal reingeschaut hat, funktionierten auch anders. Und so wie es immer ist, man hat hier eine bestimmte Kultur, bestimmte Mentalitäten, bestimmte Strukturen, die es so woanders nicht gibt. Ja, also ich habe mir natürlich, wenn man aus dem Nähkästchen plaudert, Fahrzeugbeschaffung jetzt nicht bei der Stadtreinigung vorgestellt. Das war für mich kontraintuitiv. Sowas, ja. Aber das sind dann einfach so Strukturen, die gewachsen sind, wo man merkt, okay, das ist jetzt irgendwie aus der Situation heraus geboren. Die beschaffen häufig Fahrzeuge, die haben eine Kompetenz, dann beschaffen die Fahrzeuge. Ob man das dann immer so lässt, ist ja eine andere Frage, aber das überrascht einen dann manchmal einfach.
Ja, wir gehen ja immer tiefer in diesen Bereich Personalentwicklung rein, da können wir jetzt auch mal so ein bisschen reinsteuern, Eckart. Aber vielleicht erstmal die Frage an dich, was macht denn die Stadt Siegen als Arbeitgeber für dich so besonders?
Also ich bin natürlich an der Stelle, wo ich nicht immer unmittelbar in jedem einzelnen Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen stehe. Ich habe aber durchaus immer wieder das Gefühl, dass es Arbeitsgruppen und Abteilungen gibt, die unglaublich kollegial und freundlich miteinander umgehen, die einen ziemlich wertschätzenden Umgang miteinander haben, großes Verständnis füreinander, auch so eine gemeinsame Aufgabe für sich sehen und schon so einen Spirit haben, dem man eine Verwaltung und einer Behörde nicht immer zutrauen würde, von außen betrachtet, wo auch ich ja manchmal eines Besseren belehrt wurde. Das ist was ich sehr besonders finde, gleichzeitig die Anzahl an Benefits, also wirklich die Arbeitgebervorteile und auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die Möglichkeiten, in vielfältiger Art und Weise eingesetzt zu werden, also sich zu entwickeln. Ich glaube, so in der Form auch mit einer gewissen Planbarkeit sich beruflich zu entwickeln, das ist schon ziemlich einzigartig. Das schaffen Sie oder man in der freien Wirtschaft nicht. Und da ist das Beamtentum, aber auch der öffentliche Dienst schon ziemlich attraktiv. Und neben den ganzen Benefits, die wir haben, wo Herr Dietzmann deutlich besser drin ist in dem ganzen Thema. Ich bin bei Urban Sports, da bin ich großer Fan dann und höre immer wieder auch mal Sachen, aber auch ich entdecke immer mal wieder Benefits, die wir haben, weil das jetzt als Bürgermeister gar nicht das Erste ist, was man in Augenschein nimmt, die Benefits, die man hat. Aber wir haben unglaublich viel und ich weiß, dass sich da sehr engagiert wird und auch die Führungsakademie, die Ausbildung der eigenen Menschen für Führungsaufgaben und die Personalentwicklung in der Form, das ist, glaube ich, nicht Standard.
Das nehme ich jetzt mal so mit. Lass das mal so stehen. Ich glaube, wir haben nicht die Zeit, jetzt die komplette Liste an Benefits irgendwie durchzugehen. Ich glaube tatsächlich auch, dass das eine Mischung ist. Also genau, haben wir natürlich die Sachen, die der öffentliche Dienst grundsätzlich anbietet. Das haben wir ja nicht exklusiv. Das haben andere Kommunalverwaltungen auch. Was wir aber exklusiv haben hier in der Region ist unsere Größe und damit verbunden dieser Mix aus. Auf der einen Seite hat man so ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten, also thematisch ganz unterschiedliche Tätigkeits Felder und für Menschen, die so eine Verwaltungssozialisation machen, die ist ja eher generalistisch angelegt. Das bedeutet, man durchläuft beispielsweise ein duales Studium bei uns und dann wird man erstmal im Ersteinsatz in irgendeinem Bereich eingesetzt, sagen wir mal in der Kämmerei. Das heißt aber nicht, dass ich da ewig bleiben muss und meinen beruflichen Aufstieg, meine Perspektive da suchen müsste, sondern ich kann die Bereiche wechseln. Ja, ich kann beispielsweise ins Personalwesen oder ich kann in Geisweid ist ganz, ganz viel rund um das Thema Bauen, wo wir genau auch solche ausgebildeten Menschen brauchen. Das heißt, man hat einerseits die Möglichkeit, sozusagen nach oben aufzusteigen und aber auch sich nach rechts oder links thematisch zu bewegen. Und das kombiniert mit so einigen Benefits, wo wir, glaube ich, uns wirklich nicht verstecken müssen, auch nicht vor der freien Wirtschaft. Urban Sports ist nur ein Beispiel dafür. Das macht, glaube ich, die Besonderheit der Verwaltung dann aus.
Weil diese Vielfältigkeit auch genau das, ne? Stimmt, da denkt man gar nicht drüber nach, dass wir im Oberzentrum Südwestfalens einfach eine ziemlich einzigartige Position in der Themenbreite haben, ne, die sonst die Kommunen gar nicht bedienen können, weil sie bestimmte Sachen gar nicht machen. Bauaufsicht machen die meisten Kommunen häufig gar nicht.
Ich frage mich nur, was jetzt gerade dann relativ allgemeiner herkommt, weil ich bin auch auf eure Antworten gespannt. Was macht denn so einen guten Mitarbeiter aus? Ich meine, jeder hat vielleicht da irgendwie sowas im Kopf. Hörte man vielleicht, der ist verlässlich und der ist immer pünktlich. Zählen auch vielleicht auch so Kompetenzen? Ja, der legt vielleicht auch hier und da mal den Finger in die Wunde. Also kann man das überhaupt so eingrenzen? Sehr offene Frage, ich gebe es zu.
Eine sehr offene Frage, die sich überhaupt nicht pauschal beantworten lässt. Also letzten Endes, worum geht's? Im Ergebnis geht es darum, dass wir eine Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger erbringen. So, da ist einmal ein fachlicher Aspekt. Das heißt, ein guter Mitarbeiter würde das fachlich kompetent erledigen können. Das wäre mal das eine. Darüber hinaus macht einen guten Mitarbeiter mit Sicherheit aus, dass er motiviert bei der Sache ist. Wodurch entsteht Motivation? Das sind unterschiedliche Komponenten. Da ist das Soziale drin, also kann ich mit Menschen gut zusammenarbeiten. Da ist die Komponente Autonomie drin. Ziehe ich auch etwas daraus, gewissermaßen Dinge auch in einem Rahmen selbstständig zu machen? Und dann ist diese fachliche Komponente darin. Und ich finde diese Diskussion, was ist ein guter Mitarbeiter, schwierig. Ich glaube, Herr Fitt hat es eben gesagt, eine gut funktionierende Arbeitsgruppe wäre mir viel wichtiger oder eine gut funktionierende Abteilung. Und das ist Zusammenspiel zwischen den einzelnen Menschen, die Aufgaben erledigen, den Führungskräften und den anderen Abteilungen.
Dass jeder seine Stärke mit einbringen kann.
Genau, und das ist dann eher, also für mich ist die Frage viel eher relevant, was können wir denn tun, damit die Menschen sich da gut entfalten können und motiviert zur Arbeit kommen können und auch gerne zur Arbeit kommen können. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn uns das gelingt, dann sind das vielleicht dann auch irgendwann gute Mitarbeitende.
Würde ich auch sagen, gute Arbeitsbedingungen schaffen, damit Leute gerne kommen. Ich habe aber vor allen Dingen ganz viel, das ist ja kein Geheimnis, mit Arbeitsgruppenleitungen und Abteilungsleitungen zu tun. Ich schätze die Kolleginnen und Kollegen, aber ich finde immer, und das ist mir wichtig, deswegen kann ich die Frage, was macht einen guten Mitarbeiter denn aus, durchaus etwas pauschaler beantworten. Weil die Führungskräfte sind einer der Faktoren, warum Menschen gerne zur Arbeit kommen oder auch vielleicht auch mal nicht gerne zur Arbeit kommen. Und ich lege höchsten Wert bei Führungskräften darauf, dass sie sozial kompetent sind und Führungsverantwortung übernehmen können. Es gibt ganz viele positive Beispiele in der Stadtverwaltung Siegen, aber es gibt auch immer mal wieder herausfordernde Situationen, wo wir sagen müssen, das funktioniert vielleicht nicht so gut. Und ich erwarte dann auch, dass Schulungen stattfinden, dass Menschen sich fortbilden und vernünftig mit Menschen umgehen. Und es gibt immer mal wieder, ist nicht die Masse, es sind einzelne Ausreißer, aber durchaus Menschen, die Führungsverantwortung haben, aber deren nicht immer gerecht werden. Und das schafft ein schlechtes Umfeld für Mitarbeitende. Und da ist unsere Aufgabe, drauf zu schauen. Deswegen ist mir Sozialkompetenz bei Führungskräften unglaublich wichtig.
Ja, ganz wichtiger Aspekt. Und also Sie haben es gesagt, es ist nicht nur ein wichtiger Baustein, die Führungskraft, sondern das weiß man aus Untersuchungen. Bei Kündigungen sind die Führungskräfte der Hauptgrund. Viele, viele Kündigungen passieren, weil irgendwie das Verhältnis zur Führungskraft nicht stimmt. Das ist oft beidseitig. Es muss nicht immer sein, dass die Führungskraft total schlecht ist und nicht sozialkompetent. Es sind immer zwei Menschen beteiligt, aber das ist für uns eine zentrale Stellschraube. Also natürlich, die Führungskräfte sind da und wir können die schulen. Und dafür haben wir eine hauseigene Akademie für Führungskräfte gegründet und versuchen aber auch da wieder individuell auf den Einzelnen einzugehen, Angebote zu machen. Und ja, wenn nach Optimierungspotenzial gefragt wird, dann würde ich auch sagen, da können wir vielleicht noch ein bisschen verpflichtender und ein bisschen direktiver werden an der Stelle und nicht alles freiwillig nur anbieten.
Habe ich neulich mit dem Personalrat auch drüber gesprochen, kann man, glaube ich, auch so ehrlich sagen, ich halte das für wichtig, dass Führungskräfte sich verpflichtend fortbilden. Das gilt ja dann nicht nur für die Führungskräfte. Ich habe auch eine Stadtverwaltung übernommen mit 1795 Mitarbeitern, wenn ich jetzt richtig aktuell informiert bin, das ändert sich auch mal ein Stück weit. Jetzt zwingt mich niemand, mich fortzubilden, ich mache es aber trotzdem. Also ich weiß nicht, das ist mit Sicherheit auch mal an Sie herangetragen worden, dass ich nach einem Coaching, nach einer Schulung gefragt habe, weil ich sage, ich trage ja genauso Verantwortung noch viel mehr als die Kolleginnen und Kollegen zahlenmäßig in den Abteilungen. Und dann ist es für mich so genauso die Pflicht, mich fortzubilden und zu lernen, dass ich an manchen Stellen was besser machen kann, wie bei den Kolleginnen und Kollegen auch. Und das, was ich von denen erwarte, den Anspruch habe ich auch an mich selber. Und deswegen halte ich das für wichtig. Ich habe da auch keine Scheu vor zu sagen, was aus meiner Sicht nicht so gut läuft. Und wir haben vorhin viel darüber gesprochen, dass wir individuell auf die Menschen eingehen und die Möglichkeit in Anspruch nehmen, die Lebenssituation gut zu betrachten. Was diese individuelle Möglichkeit aber dort nicht einschränkt, ist eine sehr papierlastige Verwaltung, eine sehr analoge Verwaltung. Das ist nicht immer und überall so der Fall, aber wir haben durchaus Abteilungen, die sehr analog arbeiten und wir haben auch immer noch viele Bereiche, die nicht so digitalisiert sind, wie sie sein müssten, was ja auch den Mitarbeitenden eine größere Flexibilität geben würde, noch mehr Homeoffice-Anteil, noch mehr mobiles Arbeiten, vielleicht auch mal ein Desk-Sharing in Anspruch nehmen. Das kann ich aber natürlich nicht. Das Beispiel hatten wir vorhin vielleicht, wenn ich in der Bauaufsicht bin, wo ich dicke Wälze habe, weil das System noch nicht umgestellt ist. Das ist nicht das Verschulden der Mitarbeitenden. Das ist eine Querschnittsaufgabe, die vom Bürgermeister und der Verwaltungsleitung kommen muss, dass wir das gut organisieren. Da können die Mitarbeitenden überhaupt nichts für. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass das für die Mitarbeitenden ein echter Befreiungsschlag sein kann. wenn das vernünftig funktioniert und gleichzeitig auch ein Befreiungsschlag für die Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen finde ich, müssen wir beim Thema Digitalisierung deutlich stärker voranschreiten. Und das ist in der Verwaltung auch kein Geheimnis, dass der Bürgermeister das so sieht.
Dem ist auch nichts hinzuzufügen. Und von Seiten Personalentwicklung werden wir eben gucken, dass wir das integriert machen und auch die Kompetenzen der Mitarbeitenden sozusagen mitlaufend aufbauen, sodass das dann alles gut und geschmeidig laufen kann.
Der Punkt ist wichtig, ne? Den will ich nicht unterschlagen. Also es geht schon darum, Mitarbeitende mitzunehmen. Wir wollen jetzt nicht einfach die große Digitalisierungsoffensive starten und keiner weiß, was er tun soll und keiner weiß, wie er mit dem Programm umgehen soll. Da freue ich mich aber tatsächlich, ich hoffe, die Kollegin sieht es mir nach, auf die neue CDO, die bei uns bald anfängt, Frau Zimmermann, die eine unglaublich kommunikative, sehr empathische, sehr freundliche Person ist, die genau das mitbringt nach meiner Überzeugung, die Menschen mitzunehmen und zu erklären, was wir da tun.
Jetzt gerade eben schon ein Stichwort gefallen, wo ich direkt gedacht habe, da können wir doch gerade mal einhaken und das ist Desk-Sharing, weil wir nehmen ja gerade hier genau in so einem Raum auf und zwar in Geisweit im Rathaus, genauer gesagt unter dem Ratssaal, wo früher mal die Sparkasse drin war, wenn ich das noch so richtig erinnere. Mittlerweile ist dieser Raum nutzbar, viele verschiedene Arbeitsplätze und vielleicht auch da nochmal die Einladung, das wahrzunehmen. Wie kann ich denn da, weil dieser Podcast richtet sich ja nach außen, aber natürlich auch an die Mitarbeiter, wie kann ich hier dran teilhaben?
Ja, da kann ich ganz, ganz viel zu sagen. Wieder so viel Zeit haben wir nicht. Ich versuche es kurz zu machen. Also wir haben hier eine Fläche, auf der sich erstmal 20 Einzelarbeitsplätze befinden, die einzeln buchbar sind, stundenweise, tageweise, über eine ganz intuitive Buchungssoftware. Man geht in ein Portal rein, guckt auf von oben auf den Raum, klickt auf einen Arbeitsplatz und dann kann man sich den buchen. Und das steht jedem Mitarbeitenden frei, der entsprechend technisch ausgestattet ist, das heißt mit unserem IT-Standard. Natürlich ist klar, es gibt gewisse Tätigkeiten, die sich hier jetzt nicht ausüben lassen, Stadtreinigung beispielsweise oder City Service oder so, das ist schwierig von hier aus. Vielleicht sind da auch Anteile drin, die man von hier machen könnte.
Oder datensensible Themen wahrscheinlich auch.
Genau, aber auch das haben wir bedacht. Also die Einzelarbeitsplätze sind optisch abgeschirmt, die Bildschirme sind so gestaltet, dass man da nur in einem bestimmten Winkel was erkennen kann und das ist eben für jeden einfach buchbar hier in Geisweit. Darüber hinaus gibt es hier verschiedene Besprechungsoptionen, etwas größer, etwas kleiner, die auch flexibel buchbar sind. Das alles, weil wir uns ja vielleicht mit etwas Verzögerung im Vergleich zu anderen Arbeitgebenden aber auch auf den Weg machen, als moderner Arbeitgeber eben auch entsprechende räumliche Settings zur Verfügung zu stellen. Das ist sozusagen eine Transformation. Wir sind es nicht gewohnt, in solchen offenen Settings zu arbeiten. Auch das ist kein Geheimnis. Wer mal in einem unserer Rathausstandorte gewesen ist, weiß, dass wir in einer, zweier, dreier Büros arbeiten, gewohnt sind, so zu arbeiten. Und das brechen wir jetzt nach und nach auf. In Verbindung auch mit einem Anteil von mobilem Arbeiten, den viele Mitarbeitende mittlerweile in Anspruch nehmen, ist das sozusagen der nächste Schritt, auch unsere Räumlichkeiten ein bisschen weiter zu flexibilisieren.
Aber das ist doch, was Digitalisierung angeht, schon ein ganz guter Schritt.
Potenziell ja. Also wenn jetzt die Mitarbeitenden, die Kolleginnen und Kollegen noch stärker diese Räumlichkeit nutzen, die vorhin von Herrn Dietzmann vorgestellt wurde, dann freuen wir uns noch mehr, weil man auch ehrlicherweise sagen muss, die Verwaltungsleitung hat die Mentalität, dass mobiles Arbeiten durchaus legitim ist und dass man das auch durchaus ausbauen darf und auch muss, weil man damit auch Synergieeffekte erzielen kann. Also je mehr Leute für sich mobil arbeiten, das flexibler für sich gestalten, umso weniger Büroflächen brauchen wir. Da haben wir vorhin auch am Rande kurz drüber gesprochen, dass das auch ein Fokus sein muss. Wir können nicht mehr ewig und drei Tage immer neue Flächen anmieten, sondern wir müssen schon ein Modell finden, wie wir da künftig ein bisschen sparsamer auch mit den Ressourcen umgehen, die wir haben. Auch weil es ja nicht nur die Flächen sind, weil wir auch das Personal brauchen, das zu bewirtschaften. Und es wird auch immer schwieriger, die Leute zu finden, die uns diese Flächen bewirtschaften, die Reinigungskräfte, die technischen Fachkräfte, die Hausmeisterinnen und Hausmeister. Das stellt uns spätestens ab 2030 vor so Herausforderungen, dass wir gucken müssen, dass wir uns so ein bisschen komprimieren. Nicht, weil wir das nicht investieren wollen, sondern weil es einfach faktisch nicht mehr machbar ist.
Das ist eine Seite, die freut den Kämmerer nicht zuletzt, weil man irgendwie auf die Wirtschaftlichkeit gucken kann. Das ist klar, Räume kosten Geld, Räume zu bewirtschaften, zu heizen etc. kostet Geld. Das versuchen wir jetzt umzubauen und gleichzeitig haben wir da aber auch die Möglichkeit, uns qualitativ einfach zu verbessern. Dadurch, dass zum Beispiel wir hier Arbeitsplätze konzentriert haben, haben wir an anderer Stelle ein bisschen mehr Platz und haben einen schönen buchbaren Raum, wo Kolleginnen und Kollegen Termine mit Bürgerinnen realisieren können. Die müssen dann nicht mehr in das eigene Büro kommen. Ich muss nicht mehr darauf achten, wie sieht es jetzt hier aus? Ich muss meine Akten nicht wegräumen, sondern ich kann mir einfach so einen Raum buchen. Die Möglichkeit bekommen wir dann Stück für Stück und das verbessert natürlich auch die Qualität. Das ist dann nicht nur ein reiner Kostenaspekt, sondern auch tatsächlich ein qualitativer Aspekt.
Tristan, wenn wir uns in 4-5 Jahren wieder zusammensetzen, wann würdest du sagen, ja, das waren gute Jahre, wenn was eingetreten betroffen wäre?
Ich hüte mich jetzt davor, konkrete Zielmarken zu setzen. Das machen wir intern in entsprechenden Strategien und dann gucken wir, was realistisch umsetzbar ist. In 5 Jahren bin ich glücklich, wenn wir es geschafft haben, ganz verwaltungs- und arbeitsintensive Bereiche vollständig zu digitalisieren, den Arbeitsprozess der Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch die Anwendung für die Bürgerinnen und Bürger und damit wirklich Effizienzsteigerungen herbeizuführen, nicht bei die Leute gehen sollen. Jeder behält seinen Arbeitsplatz, jeder bleibt hier. Wir brauchen jeden Mann, jede Frau, jeden Mitarbeitenden, der hier ist, sondern schlicht und ergreifend, weil wir gucken müssen, dass wir genug Menschen und noch haben für die Verwaltung auch in der Zukunft. Und wir werden bestimmt gucken müssen, wie wir dann Menschen auch in der Verwaltung einsetzen. Aber wichtig ist, dass wir die Menschen brauchen. Und da können wir aber, glaube ich, durch Effizienzgewinne auch einfach bessere Verteilungen herbeiführen. Immer mit den Kolleginnen und Kollegen natürlich. Dann wäre ich sehr glücklich, wenn wir das Gewerbeflächendefizit ein Stück weit abgemildert haben in der Stadt Siegen. Das ist jetzt natürlich nichts Verwaltungsinternes. Aber mit dem Gewerbeflächenkonzept, wenn wir damit erfolgreich sind, mit den Eigentümerinnen und Eigentümern, die brachliegenden Gewerbeflächen in Teilen wieder bewirtschaften, auch wenn Martinshardt 2 endlich an den Start geht, die 16 Hektar Gewerbefläche neu erschlossen sind. Ich freue mich drüber, dass wir wahrscheinlich schon Ende des Jahres die vollständige Versorgung mit Kindergartenplätzen sicherstellen können der Stadt Siegen. Das ist was, was gar nicht mehr so weit hin ist, dass wir dann 99,1% der Kinder mit einem Kindergartenplatz versorgen können und die Kindertagespflege haben wir dann immer noch dazu. Also da kommen wir wirklich eine Entlastung und Verbesserung für Familien. Und ich freue mich auch, wenn wir dann die Straßensanierungsprogramme der Stadt Siegen deutlich intensiviert haben und die Fachbereiche, die Abteilung und die Arbeitsgruppen in diesem Bereich besser ausgestattet haben und an den richtigen Stellen priorisieren. Und was mir noch ein Herzensthema ist, es gibt noch ganz, ganz viele andere, aber das Thema Digitalisierung und auch IT-Infrastruktur, eine deutlich besser abgeschirmte, eine autonomere IT-Infrastruktur für die Stadt Siegen, wo wir nochmal etwas mehr Handhabe haben, auch selber technisch besser zu agieren, das wäre mir ein großes Anliegen, auch für die Kolleginnen und Kollegen, weil wir dann deutlich freier und sicherer agieren können. Also es gibt eine Vielzahl an Themen, die ich da im Auge habe und da arbeiten wir gerade dran und ich bin aber guter Dinge, dass auch diese Themen alle Fortschritte erzielen werden.
Erlaubt mir zum Schluss noch so eine persönliche Frage. Wir reden ja von Work-Life-Balance. Wie schafft das ein Bürgermeister, wo der Terminkalender dann doch voll ist?
Eine Work-Life-Balance ist eine Work-Work-Balance.
Ja, das, gut, das ist hier, das hat schon Kollege schon gesagt, ist schwierig. Also ich verbinde das einfach maximal und mein Berufsleben ist mein Privatleben, weil selbst wenn ich privat bin, beim Einkaufen werde ich angesprochen, im Restaurant werde ich angesprochen. Das ist für mich auch okay, ich mache das gerne, ich mag dieses Amt wirklich gerne und ich bin auch dafür angetreten, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und die Stadt voranzubringen. Deswegen freue ich mich über jeden Kontakt. So ein Samstag sieht da mal eher so aus, dass ich morgens 3 Stunden frei habe, dann habe ich 3 Stunden Termine und dann versuche ich die 2 Stunden dazwischen nochmal irgendwie mit Familie und Freunden zu füllen und dann geht's abends wieder auf eine Veranstaltung und dann muss man sich die Zwischenräume mit Privatleben füllen.
Das heißt, wenn wir gleich hier die Mikrofone ausmachen, wo geht's hin?
An Schreibtisch.
Schreibtisch.
Ja, ich habe morgen noch wichtige Termine, dann muss ich noch ein paar Sachen durchgehen. Ich habe die schönen Postmappen, die alle noch auf mich warten und tagsüber kommt man dazu nicht. Und deswegen ist meine Tradition, tagsüber Termine und Verwaltungssachen abarbeiten, soweit es geht und abends und morgens ist E-Mail und Aktenabarbeiten angesagt.
Dann sagen wir jetzt frohes Schaffen. Vielen Dank, Trista.
Ganz vielen Dank,
Eckhard.
Vielen, vielen Dank.
Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Flurfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Mit Eckhard Dietzemann und mir, Florian Rubens.